NDR 1. Wir in Niedersachsen.
Aus dem Studio Oldenburg mit Gerhard Snitjer. Schwimmende Terminals für die Anlandung von Flüssiggas oder LNG gibt es schon, zum Beispiel in Wilhelmshaven, aber die sind eine Art Zwischenlösung. Langfristig sollen diese Anlagen an Land stehen. In Stade ist heute offiziell mit dem Bau des ersten Importterminals an Land begonnen worden. Das bringt Energiesicherheit und Unabhängigkeit von Russland, sagen die Befürworter, aber auf Kosten von Natur und Klima halten Umweltschützer dagegen. Jan-Bastian Buck, erstmal zum Terminal selbst. Wie wichtig ist das?
Das ist das erste deutsche LNG-Import-Terminal an Land. Darüber soll deutlich mehr Gas angelandet werden können als über die schwimmenden Terminals. 13,3 Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr sollen es sein. Das wäre dann etwas mehr als 20% von dem, was Deutschland zum Beispiel 2021 noch an russischem Gas importiert hat. Beim Spatenstich heute war neben Niedersachsens Ministerpräsident Weil auch Tschechiens Energieminister Josef Sikela mit dabei. Sein Land hat sich auch Importanteile in Stade gesichert.
Wir haben in der Vergangenheit 99% von Gas aus Russland bezogen und wir wollen uns völlig von den Lieferungen der Energie aus Russland trennen. Wir wollen doch nicht die Kriegsmaschine von Putin mit Geld weiterfüttern.
Das Projekt wird nach Angaben der Betreiber rund 1 Milliarde Euro kosten und soll 2027 fertig sein.
Nun aber nochmal zu der Debatte um die Umweltauswirkungen. Umweltverbände sind vor Gericht gezogen, deswegen ist das mit dem heutigen Baubeginn vom Tisch?
Nein, das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht läuft noch. Trotzdem durfte heute der Bau losgehen. Das sieht das LNG-Beschleunigungsgesetz so vor. Umweltschützer kritisieren vor allem zwei Dinge. Einmal, dass gegen Klimaziele verstoßen werde, wenn so sehr auf LNG gesetzt wird, was ja erst einmal ein fossiler Energieträger ist. Durch feste Terminals werde eine fossile Überkapazität aufgebaut, heißt es. Und die Verbände fürchten katastrophale Folgen für die Umwelt, zum Beispiel falls Schiffe in der stark befahrenen Elbe havarieren oder wenn Sturmfluten die Anlagen beschädigen.
Informationen von Jan-Bastian Buck. Und gleich noch ein Umweltthema. Die wunderschöne Aussicht, bald mit einem Ferienflieger ans Urlaubsziel zu jetten, wird getrübt durch das Umweltgewissen. Denn das sagt uns, wie viel CO2 dabei in die Atmosphäre geblasen wird. Da lässt eine Nachricht aufhorchen, die wir heute bekommen haben. In einer Industrieanlage im emsländischen Werlte sind die ersten 5 Tonnen eines synthetischen CO2-neutralen Kerosins hergestellt worden. Frage an meine sachkundige Kollegin Lena Badke. Warum ist dieses sogenannte E-Kerosin klimaneutral?
Ja, weil E-Kerosin beim Fliegen nur so viel CO2 freisetzt, wie vorher der Atmosphäre entzogen wurde. Das funktioniert so: Erst wird Wasser mithilfe von erneuerbaren Energien unter Strom gesetzt. Dabei entsteht grüner Wasserstoff. In Werlte wird dann noch CO2 direkt aus der Atmosphäre und aus einer Biogasanlage hinzugefügt. Aus diesen Zutaten wird dann synthetisches Kerosin erzeugt. Es kommt beim Fliegen dann also kein neues CO2 noch zusätzlich in die Atmosphäre, wie das zum Beispiel bei fossilen Brennstoffen der Fall ist.
Das heißt, wir können bald unsere Flüge mit reinem Umweltgewissen buchen?
Nein, so weit ist es leider noch nicht, denn die 5 Tonnen, die Atmosphäre jetzt produziert hat, die reichen gerade mal, um ein Flugzeug mit 100 Passagieren nach Spanien und zurückzufliegen, sagt der Geschäftsführer von Atmosphäre, Dietrich Brockhagen. In Zukunft will Atmosphäre zwar 300 Tonnen E-Kerosin im Jahr produzieren, aber allein in Deutschland brauchen wir für den Flugverkehr rund 10 Millionen Tonnen Kerosin. Bis wir also wirklich komplett CO2-neutral fliegen können, ist es noch ein weiter Weg.
Informationen von Lena Badke. Wie interessiert man Kinder, zum Beispiel ab ungefähr 8 oder 10 Jahren, fürs Museum? Eine Wanderausstellung im Oldenburger Museum für Natur und Mensch könnte darauf eine Antwort sein. Sie besteht weitgehend aus kurzen Videos zu Meeresthemen. Die verbindende Hauptfigur ist ein Krake. Ist das ein gefährliches Seeungeheuer oder kann man Kraken auch lieb haben? Sinja Schütte.
Tief ins Meer, wo das Licht schummrig ist und wo leise glucksende und rauschende Töne zu hören sind. Dahin entführt diese Sonderausstellung. Wer sie ganz erleben will, wird sich nacheinander ein gutes Dutzend Kopfhörer aufsetzen müssen. Der erste davon begrüßt die Besucher direkt am Eingang.
Ich erzähle Geschichten über die Beziehung zwischen Menschen wie dir und Meereswesen wie mir.
Da hören wir den Kraken und der führt dann auch durch rund ein Dutzend Videostationen. Die Themen sind Klimawandel, Küstenschutz, Wasserqualität, Überfischung und Plastikmüll. Aber die sind verpackt in Märchen, Legenden und Sagen. Animierte Geschichten, zusammengetragen von drei niederländischen Filmemacherinnen, von 21 Grafikern und Komponisten in Szene gesetzt. Ein bisschen skurril. Ein bisschen frech.
Stond er mitten op het water, een hele mooie vrouw. En ik had zoiets van, hey, lange blonde haren.
Ein bisschen unheimlich. Aber immer mit Witz, mit kreativer und sehr unterschiedlicher Bildsprache. Aber Moment mal, sitzen die jungen Leute nicht sowieso schon zu viel vor Bildschirmen und lassen sich von Medien berieseln? Das hier ist ganz anders, sagt Filmemacherin Liefke Knus.
Das erlebt man nicht im Kino oder so etwas. Es ist wie eine Reise.
Die Ausstellung Der Krake, kann man ein Seeungeheuer lieben, wird morgen Vormittag um 11 Uhr eröffnet. Zu finden ist sie im Oldenburger Landesmuseum für Natur und Mensch am Damm in Oldenburg. Und noch eine Ausstellung in Wilhelmshaven zeigt das Küstenmuseum interessante Schiffsmodelle, die allesamt mit der Stadt Wilhelmshaven zu tun haben oder hier gebaut wurden. Buddelschiffe und andere Mini-Nachbauten und es gibt auch einen Einblick in den Modellbau. Jutta Pschigoda.
Zwei Master, drei Master, Seebäderschiffe oder Kriegsschiffe aus der Kaiserzeit. Was hier gezeigt wird, ist ein Stück Wilhelmshavener Geschichte. Viele der Originale wurden hier auf der Werft einmal gebaut oder waren an der hiesigen Küste im Dienst. Zwei Schiffsmodelle wurden dem Museum aktuell sogar geschenkt. Das Feuerschiff Weser und der Tonnenleger Kapitän Meyer als Buddelschiffe, sagt Museumsleiter Michael Steinert. Was im Kleinen schon jetzt vor Ort im Museum ist, kommt bald auch in voller Größe.
Das eine bekommen wir im September an den Bontekai hier gelegt, das Feuerschiff und nachher in zwei Jahren wahrscheinlich auch noch unseren Tonnenleger.
Beide Schiffe werden gerade in der Werft zu Museumsschiffen umgebaut. Klaus Scheer hat dagegen in seiner Werkstatt zu Hause die beiden Buddelschiffmodelle gefertigt. 9 bzw. 10 Wochen hat das gedauert.
Pro Tag circa 4, 4,5 Stunden. Aber ansonsten hat es eben viel Spaß gemacht und ich freue mich, dass ich dem Museum das überreichen durfte.
Die beiden und weitere 25 Buddelschiffe von Klaus Scheer können Besucher jetzt in Wilhelmshaven bewundern. Und dazu noch weitere Schiffsmodelle, die einen Bezug zu der maritimen Stadt haben.
Seelsorgerinnen und Seelsorger haben in der Kapelle von Elm einen Ort für stille Trauer geschaffen. Der 6-jährige Arian, der wochenlang vermisst und schließlich tot aufgefunden wurde, kam aus diesem Ortsteil von Bremervörde. Die evangelische Paul-Gerhardt-Kapelle in Elm werde am Freitag von 17 bis 19 Uhr und am Samstag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die Wettervorhersage für das nordwestliche Niedersachsen. Heute gelegentlich wolkig, auch mal mit Regenschauern bei 19 bis 24 Grad. Morgen ein trockener Tag mit Höchstwerten von 20 Grad am Meer und 27 Grad im Binnenland. Das war Wir in Niedersachsen aus dem NDR-Studio Oldenburg mit Gerhard Snedjer.